Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich wieder begrüßen möchte in dieser Sendung. Schön, dass du wieder dabei bist, Pater Karl. Pater Karl, wenn wir auf die Päpste blicken, die letzten, mit Leo machen wir 4, dann hatte Johannes Paul II. In seinen 27 Jahren 483 Heiligsprechungen, ich glaube über 1300 Seligsprechungen kommen dazu. Papst Benedikt XVI. Hatte 44 Heiligsprechungen, Papst Franziskus 924 Heiligsprechungen. Und zwar kommen da diese 800 Märtyrer aus Otranto dazu, das ist in Apulien. Und Papst Leo jetzt schon, glaubt, 9 Heiligsprechungen. Also ja, das ist doch mal eine staatliche Zahl.
Ja, also ich würde das nicht so aufregend jetzt eben bewerten, wie das oft getan wird, weil die Kirche ist ja seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hat sie sich verdoppelt. Wir waren damals 1965 700 Millionen, jetzt sind wir 1,41 Milliarden Katholiken. Wir haben sehr viele Märtyrer, also es ist noch nie mehr Blut geflossen von Christen, auch von katholischen Christen, als eben gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also man hat viele von diesen selig und heilig gesprochen, sind Märtyrer, weil wir ein furchtbares 20. Jahrhundert auch hinter uns hatten mit einem unglaublich hohen Blutzoll. Auch bei uns, also im deutschen Sprachraum, Deutschland, Österreich, gibt es sehr viele Märtyrer, die wir im Nationalsozialismus haben und so weiter. Also mich würde das nicht allzu sehr verwundern. Es ist auch gut, weil wir Weltkirche sind, dass die Päpste, glaube ich, jetzt dann eben Selige und Heilige den lokalen Kirchen geben. Also für uns als päpstliche Missionswerke war es ganz wichtig. Unsere Gründerin hatte ein großes Wunder gewirkt, die selige Pauline Marie Jaricot. Der Seligsprechungsprozess lief bereits 120 Jahre und sie wurde dann 2022 selig gesprochen. Bald wird die Heiligsprechung erfolgen. Das ist für uns einfach wichtig, weil wir eben als päpstliche Missionswerke von einer Laien, von einer Frau, einer Seligen gegründet worden sind. Und das ist einfach wichtig, um zu zeigen, wer in der Kirche wirklich etwas weiterbringt, nämlich das sind die Seligen und die Heiligen.
Ja, weil du gerade von Märtyrern sprichst, die haben natürlich diese 7 Frauen und Männer näher angeschaut, die Papst Leo am 19. Oktober heilig gesprochen hat. Und darunter war ja auch Peter Thorott, genau. Ich weiß nicht, wie man genau ausspricht, aber ein Katechet, du machst immer Werbung für die Katecheten, genau. Auf Papua-Neuguinea, als die Japaner kamen und die Priester verhaftet wurden, ist er bei den Gläubigen geblieben. Ja. Er war der Bezugspunkt zu den Gläubigen, als dann die Japaner die Polygamie einführen wollten oder eingeführt haben, ich weiß nicht genau, wie es war. Da hat er sich dagegen gestellt, man hat ihn eingesperrt und am Ende hat man ihn mit einer Spritze getötet. Ein Märtyrer, ein Katechet, der auch den Missionaren beigestanden ist.
Wir sind da ganz weit weg, faktisch auf der anderen Seite der Erdkugel, Papua-Neuguinea, wo Mission Österreich übrigens viele Projekte hat und ich habe mehrere Bischöfe schon hier auf Besuch gehabt. Papua-Neuguinea ist noch ein Land, also wo es noch Heidentum gibt, im Hochland, im Bergland und so weiter. Also Heidentum, Animismus, Kultur, Dämonenglaube, Zauberei und so weiter und so fort. War immer ein Schwerpunktland auch der Steiler Missionare, die dort eben großartig gewirkt haben. Und die bekommen jetzt einen Heiligen, den Peter Thorott, als Katechisten, ein Laie, vorbildhaft, der für den Glauben eingestanden ist und unter der japanischen Okkupation von Papua-Neuguinea das Martyrium erlitten hat. Man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Land bedeutet. Ja, für ein Land, das einen Heiligen aus ihren eigenen Reihen jetzt eben haben. Also das ist auch, wie soll ich sagen, für die lokale Kirche einfach etwas, wo sich alles herumkristallisieren kann. Auch wir in Österreich hatten ja voriges Jahr, 2024, die Freude, dass der Tiroler Engelbert Kolland, ein Franziskaner, der in Damaskus, ich war gerade dort bei ihm, also er wurde dort grausam ermordet, weil er Christ ist, bei einem Überfall der Drusen, der islamistischen Drusen, 1863, 64, gibt übrigens ein schönes Buch bei Mission Österreich. Ah ja, schau, das habe ich sogar da, muss ich mal Werbung reinhalten, ja, nicht, also, hat unser Diözesandirektor von Tirol, der Pfarrer Dr. Johannes Leichner geschrieben. Also auf jeden Fall, es bedeutet einfach etwas, dass man sieht, einer von uns, aus unserem Land, aus unserem Kulturkreis, ja, einer von uns hat so gelebt, dass Christus in ihm zum Vollalter gereift ist. Also das ist automatisch schon die Einladung, wir können es auch. Und dann hat man natürlich offiziell einen Fürsprecher, nicht, also für die Situation der Kirche in Papua-Neuguinea oder in den anderen Ländern, aus denen diese 7, 9 Heiligen jetzt eben stammen. Das ist eine große Sache, die zugleich auch immer ein großer pastoraler und missionarischer Impuls für eine Ortskirche ist.
Wenn jemand selig oder heilig gesprochen wird, dann selig heißt, kann regional verehrt werden, auch in der Liturgie, heilig in der ganzen Kirche, dann auch, es sind unsere Fürsprecher, wie du gerade gesagt hast, am Throne Gottes, aber vor allem auch heißt es, dass diese Personen im Himmel sind, jetzt schon. Und da dazu eine Frage, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Wallner. Ich bin katholisch aufgewachsen und häufiger Zuschauer Ihrer Sendung. Mit vielem kann ich mich auch identifizieren. Nur je älter ich werde, kommen mir dann doch auch immer wieder Zweifel, ob alles, was die Kirche verkündet, die Wahrheit ist. Zum Thema unsere Heiligen. Mir wurde gelernt, dass Jesus am Ende der Tage kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn er aber die Kirche schon das Urteil über 1000 Heilige gesprochen hat, dann hat sie doch dem letzten Gericht vorgegriffen, mit freundlichem Fuß.
Ja, weil es eben zwei Gerichte gibt, nicht? Also man hat von Anfang an hat man die Heiligen verehrt, ohne das theologisch zu klären. Märtyrer, aber man war überzeugt davon, dass jemand ganz christusförmig war und deshalb nur im Himmel sein kann. Mit der Märtyrerverehrung beginnt dann jetzt eben auch das, was wir heute Heiligenverehrung nennen. Der erste Nicht-Märtyrer, der verehrt wird, ist der heilige Martin von Tours, 11. November, nicht Heiliger der Nächstenliebe. Der ist in Langres jetzt eben eines natürlichen Todes gestorben, in hohem Alter. Und dann beginnt man jetzt auch Menschen zu verehren, die nicht eben jetzt das Blutzeugnis gegeben haben. Es ist immer Überzeugung der Kirche, dass jemand, der heilig ist oder selig ist, ab dem Augenblick seines Todes bei Gott ist. Ja, ab dem Augenblick des Todes. Und deshalb musste man auch reflektieren, wie denn das ist. Also in der Heiligen Schrift legt Jesus maßgeblich Wert auf das letzte Gericht, die große Gerichtsrede und so weiter. Wir wissen, dass es am Ende der Zeiten ein Universalgericht geben wird. Aber dann gibt es eben so Aussagen, wo Jesus auch zum rechten Schächer sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und die Kirche hat daraus dann gefolgert, und das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr kluge und weise Lehre, dass wir im Augenblick des Todes das individuelle Gericht erfahren. Dieses individuelle Gericht kann man sich vielleicht so vorstellen, ein bisschen, dass wir Christus gegenübertreten, unsere Defizite dann erkennen, also was gefehlt hat, um jetzt eben ihn in dieser Welt darzuleben, wie wir es seit der Taufe ja sollten, wo wir den Namen Christi tragen und so weiter. Und dieses individuelle Gericht jetzt eben, das dann im Augenblick des Todes stattfindet, fällt bei Heiligen so aus, dass sie in die Anschauung Gottes gelangen und dann eben jetzt bei Gott jetzt eben sind, und das ist eine Klärung, die die Kirche sehr klar vorgenommen hat, definitiv dann durch den Zisterzienserpapst Benedikt XII. Im 13. Jahrhundert gibt es dann die klaren Lehraussagen dazu, dass wir unmittelbar mox post mortem, unmittelbar nach dem Tod Gott Christus schauen, und das ist dann das individuelle Gericht. Und deshalb erlaubt sich die Kirche auch zu sagen, ja, also dass jemand, auch wenn das Endgericht noch aussteht, dass jemand jetzt schon ganz bei Gott ist und unser Fürsprecher bei Gott ist. Und dann macht die Kirche noch etwas sehr Lustiges, möchte ich fast sagen. Ja, also ihr Vertrauen darauf, dass die jenseitige Welt eine Wirklichkeit ist, der Himmel eine Wirklichkeit ist, ist so groß, dass sie sagt, ja, also wir haben festgestellt, du hast heroisch gelebt, du hast Gutes getan und so weiter und so fort. Wir schauen uns das an, aber du musst das selbst noch beweisen, dass du wirklich bei Gott bist. Du musst ein Wunder wirken. Also Seligsprechungen, Heiligsprechungen geschehen aufgrund dessen, dass es ein unerklärliches Phänomen der Heilung jetzt eben gibt, das meistens atheistische Ärzte und so weiter daneben feststellen. Man kann es nicht erklären. Und dann sagt die Kirche durch das Lehramt auch, seit dem 10. Jahrhundert machen das die Päpste, die dann deklarieren, okay, er ist wirklich jetzt eben im Himmel. darf verehrt werden, seine Fürbitte darf angerufen werden, weil die Kirche die Überzeugung hat, dass er bei Gott ist. Also so läuft das Ganze. Und das ist logisch. Und wenn du den Beweis haben willst, dass jemand wirklich bei Gott ist, dann ruf doch seine Fürsprache an. Die Heiligen sind unsere großen Freunde, weil sie wirklich in der Anschauung Gottes sind, zugleich aber auch teilhaben noch an dieser Sehnsucht Christi, nicht Kolosserbrief 1,24, nicht, dass alle jetzt eben, dass noch ergänzt wird, was jetzt noch fehlt, dass alle jetzt eben in diese Herrlichkeit Gottes gelangen.
Und das jüngste Gericht, das allgemeine Urteil, ist ja auch beschrieben im Matthäus-Evangelium Kapitel 25. Da werden die Gerechten von den Ungerechten getrennt. Die Gerechten, heißt es, erhalten das ewige Leben und die Ungerechten erhalten die ewige Strafe. Das bedeutet auch, man kann verloren gehen.
Naja, also die beiden eschatologischen Ausgänge, also endzeitlichen Ausgänge, die Gott seiner Schöpfung bereitet hat, die er war von Ewigkeit glückselig als trinitarischer Gott, in sich in der Liebe erfüllt, er ist die Liebe. Liebe ist immer Dynamik, Vater, Sohn, Heiliger Geist nennen wir das. Nicht? Und dann lässt er etwas außerhalb seiner Selbst sein, also die materielle Welt. Die Griechen sagen dazu Kosmos, wir übersetzen das mit Welt. Ja, also ob damit nur dieses Weltall gemein ist, wissen wir auch nicht, weil wir nicht wirklich jetzt eben wissen, wie das Ganze jetzt eben ausschaut und so weiter. Und weil wir uns eine vierte Dimension schwer vorstellen können, also gar nicht vorstellen können. Also auf jeden Fall, er lässt etwas außerhalb seiner Selbst sein. Der Grund dafür ist, dass er im anderen seiner Selbst jetzt eben auch die Liebe ausbreiten möchte. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass er uns dazu gewählt hat, uns eben jetzt endlich einen Geist geschenkt hat, damit wir diese Liebe jetzt eben leben können. Und dann gibt's eben nur zwei Möglichkeiten für diesen endlichen Geist, also für unsere Seele, in welcher Weise wir jetzt eben dann nach unserem biologischen Tod, wenn der Leib, nur der Leib stirbt, wenn der Leib gestorben ist, wie wir dann jetzt eben sein werden, nämlich in Gott, also das Ziel erreicht haben, was eben Gott uns gesetzt hat, oder eben jetzt, wir haben uns, weil wir die Freiheit haben, dem gegenüber verschlossen. Das eine nennt die Bibel Himmel, das andere nennt sie Hölle.
Fakt ist, das Leben ist kein Spiel, bei dem es Ehrensache ist zu verlieren. Es geht um das ewige Leben und deshalb sollten wir nicht nur über Heilige reden, sondern auch selber immer nach Heiligkeit streben. Ich hatte einen Mitbruder, der immer die Leute gefragt hat, willst du heilig werden? Das ist eine sehr direkte Frage.
Ja, also Entschuldigung, da fällt mir ganz was anderes ein, weil ich hatte einen Trick entwickelt in den Jahren, wo ich im Kloster für so viel verantwortlich war und dann immer wieder die Hilfe von Mitbrüdern gebraucht habe. Und da habe ich mir dann die Frage angewöhnt, wenn ich was gebraucht habe von jemandem, habe ich mir gedacht, ich muss das richtig beginnen. Und dann habe ich immer gefragt, willst du in den Himmel kommen? Ja. Na, irgendwann haben die Leute dann gewusst, wenn sie das bejahen, dass dann der Pater Karl mit einer Arbeitsbitte an sie kommt. Und einmal hat der Mitbruder geantwortet, wenn du mich so fragst, dann muss ich mir es doch überlegen. Ja. Also auf jeden Fall, wir sollen heilig werden wollen. Das ist wirklich also das höchste Ziel. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung und eben Johannesevangelium, seid heilig, weil euer Vater im Himmel heilig ist. Das sind alle Stellen, die müsste man interpretieren. Aber wirklich, Heiligkeit ist die Grundeigenschaft Gottes. Ja, tu solus sanctus, sagen wir von Christus im Gloria. Du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste. Aber eben durch Jesus Christus ist diese göttliche Heiligkeit in der Menschwerdung übergeflossen, auch ins Irdische. Er setzt eben die Gabe seiner Heiligkeit fort in den Sakramenten. Sacrum heißt heilig, ist ein anderes Wort für Sanctum. Sacrum, Sanctum, Sakramenten. Also er fließt in seiner Heiligkeit durch die Gnade in uns über, Taufe, Firmung und so weiter, heilige Messe, Kommunion, Beichte, in den Sakramenten geht die Heiligkeit auf uns über. Deshalb eben grüßt Paulus die Gläubigen in den Briefen immer, meine geliebten Heiligen, ja, ihr seid heilig. Ja. Also das sagt er denen immer. Und tatsächlich, das kann ich jetzt auch euch zusagen, auch der Pater Karl kann das sagen, was Paulus sagt, ja, weil es eine hohe theologische und spirituelle Wirklichkeit ist. Ihr seid alle heilig, wenn ihr getauft seid, der Anlage nach und eben jetzt dem Willen Gottes nach. Und eure Aufgabe ist es, diese Heiligkeit, die Christus in euch wirkt, der in euch durch die Taufe gegenwärtig ist, zur Vollendung zu bringen. Und wenn ihr das in eurer Zeit, in euren Lebensumständen, als Vater, Mutter, Oma, Opa und so weiter, als Kind, als Jugendlicher, als Universitätsprofessor oder eben jetzt auch als Bankangestellter oder eben jetzt Müllabfuhrverantwortlicher, wenn ihr das jetzt eben tut, ja, in eurer Zeit, ja, dann gelangt ihr zum Vollalter Christi und dann seid ihr heilig. Und das ist unser letztes Ziel. Jeder an seinem Platz, in seinem Stand, an seinem Ort, mit seinen Talenten und Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat. Aber Gott will, dass wir alle heilig werden. Und er gibt uns dazu schon die Gnade eben der Heiligkeit. Die sollen wir entfalten aus freiem Willen.
Die Heiligen kannten ja in ihrem irdischen Leben auch die Sünde, die Sünderin im Evangelium. Petrus, der den Herrn verleugnet hat. Ja. Paulus, der einverstanden war mit der Verfolgung der Christen und so weiter. Aber sie haben dann mit der Gnade Gottes eben ein Leben in Heiligkeit geführt und sind jetzt in der Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Da gibt es keine Möglichkeit mehr zur Sünde. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl Beilen, in welchem Maß bleibt die menschliche Identität und Persönlichkeit erhalten, wenn Heilige nach ihrem Eintritt in den Himmel sündenlos werden? Wie verhält sich die Sündenlosigkeit der Heiligen zu ihrer früheren menschlichen Natur und ihren Erfahrungen?
Also man kann sich das so vorstellen, dass die Sünde ihrer Qualität nach von Gott her vernichtet wird, annihiliert wird. Also zum Beispiel, wenn ich Geld gestohlen habe und ich habe es gebeichtet, bereut und so weiter, ja, dann bleibt diese Handlung, also das bleibt in meinem verklärten Leben da, aber es hat nicht mehr die Qualität der Sünde. Es gibt dieses Jugendlied, er wirft unsere Sünden ins äußerste Meer. Also Gott annihiliert, er führt die Qualität einer Tat, einer Handlung, eines Gedankens, wir sündigen ja in Gedanken, Worten und Werken, er führt sie ins Nichts jetzt eben. Das heißt, es hat nicht mehr die Qualität der Sünde und deshalb sind Sünden als Bereute, wie der heilige Augustinus sagt, das Instrument unserer Heiligkeit. Ja, Augustinus sagt, etiam peccata. Also, und auch die Sünde ist ein Instrument, wie wir heilig werden, nämlich wenn wir sie bereuen. Und das sagt Jesus ja auch, er ist nicht gekommen, um die Gerechten, ich bin schon so toll, ja, und so weiter in den Himmel zu rufen, sondern er ist gekommen als Arzt für die Sünder. Das bist du, das bin ich, das sind alle Menschen. Ja. Und deshalb ist die Sünde, die wir in der Kirche oder als Christen begehen, also Folge der Erbsünde, kein Programmfehler, sondern wir müssen lernen, in rechter Weise damit umzugehen, vor der Sünde dagegen zu kämpfen, wenn wir in die Sünde gefallen sind, sie zu bereuen, dann haben sie keine Macht über uns. Also ich glaube, das ist sehr wichtig jetzt eben. Und Heilige, wir haben so eine falsche Vorstellung von Heiligkeit. Ja? Die kommt aus diesen Gipsstatuen, aus dieser Neogotik und so weiter, aus dem 19. Jahrhundert. Das sind alles so also schön schauende, völlig unberührt. Also Heiligkeit, heilig bist du nicht, wenn der liebe Gott verabreicht dir zur Heiligkeit nicht der Psychopharmakum, wo deine Freiheit dir genommen wird, sondern du bist immer frei. Ja, die kleine Therese von Lisieux, die ich sehr liebe, Patronin der Weltmission, wir haben gerade ein Novenenheft über sie, muss ich mal schauen, dass ich meine Sachen zeige. Also ein tolles Novenenheft, es gibt ja Fotos von ihr, also es sind eine Heilige. Also da haben ihre Schwestern, waren überzeugt, dass sie eine Heilige ist und dann haben sie ihr Tagebuch genommen und da waren so viele temperamentvolle Sachen drinnen und wie soll ich sagen, die sie nicht einordnen konnten und weil sie überzeugt waren, dass sie heilig ist und Angst gehabt haben, dass sie deshalb nicht heilig gesprochen wird, weil sie so menschlich und manchmal eben so, ja, eben menschlich da drinnen einfach war, haben sie diese Stellen rausstreichen wollen. Nein, und das ist falsch. Also genau das gehört auch zu den Heiligen dazu. Die können mal mit zornig sein. Lest euch den Galaterbrief zu. Lest euch den Philipperbrief zu. Der Paulus schimpft eben jetzt, ihr Hunde, ja, schreibt er. Also Entschuldigung, das ist ein Heiliger, das ist sogar der Urmissionar Europas, der heilige Paulus, temperamentvoll. Also das heißt, Gott wirkt in diesen Menschen nicht eben unter Ausschaltung ihrer menschlichen Emotionalität und Veranlagung zur Sünde durch die Erbsünde hin, sondern er wirkt in ihnen, weil sie immer wieder sich Christus hingeben und mit Christus dann eben jetzt mit dem Heiligen selbst jetzt eben zu Heiligen werden.
Wobei es eine Ausnahme gibt, die Gottesmutter Maria, sie war frei von der Erbsünde und frei von jeder persönlichen Sünde.
Aber Thomas, da ist auch das Missverständnis auf, dass Maria dann, dass man die Erbsündlosigkeit so versteht, dass sie nicht, wie soll ich sagen, dass sie unangetastet war von Versuchungen oder Emotionen und so weiter. Das geht schon deshalb nicht, weil Jesus auch versucht worden ist, der Sohn Gottes, ja. Also auch er ist in seiner Menschlichkeit jetzt eben versucht worden. Zur Macht, ja, zur Überheblichkeit. Die Versuchung in der Wüste ist programmatisch jetzt eben für den Anfang des Wirkens Jesu, um uns zu zeigen, nicht? Und im Hebräerbrief heißt es auch, ja, also ein hoher Priester, der mit unseren Schwächen mitleiden konnte und so weiter, nicht? Also das ist ganz entscheidend. Also bei der Mutter Gottes dürfen wir uns auch nicht, wie soll ich sagen, auch die Mutter Gottes war keine Gipsstatuenheilige. Natürlich jetzt im Himmel ist sie verklärt und so weiter. Obwohl sie sündlos war, ohne Makel der Erbsünde, aber war sie trotzdem ein Mensch mit Emotionen und versuchbar.
Sie war voll der Gnade, musste aber auch aus dieser Gnade etwas machen, weil kann man es auf genau. Den Punkt bringen. So. Pater Karl, eine Hinführung zur nächsten Zuschrift. Pater Maximilian Kolbe, 1894 bis 1941, hatte als Zehnjähriger eine Vision. Die Jungfrau Maria soll ihm zwei Kronen gezeigt haben, eine weiße, Symbol für ihre unbefleckte Empfängnis, eine rote, Symbol für das Martyrium, trat dann bei den Franziskanern ein, gründete dann die Miliz der Immaculata gegen Gottes- und Kirchenbeschimpfungen, gründete eine Zeitschrift, sehr erfolgreich, Ritter der Immaculata, wirkt in Japan, kommt dann zurück, geht in Auschwitz 1941 für einen Familienvater in den Hungerbunker. Pater Karl, dazu jetzt eine Zuschrift. Sehr geehrter Pfarrer Rimme, sehr geehrter Pater Karl Wallner, in den dunkelsten Stunden der Menschheitsgeschichte, mitten im Grauen von Auschwitz und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, haben zwei außergewöhnliche Männer, Maximilian Kolbe und Dietrich Bonhoeffer, uns eine tiefere Perspektive auf Glauben, Leiden und menschliche Würde offenbart. Ihre Geschichten sind mehr als individuelle Schicksale. Sie sind philosophische und theologische Zeugnisse darüber, was es bedeutet, in einer Welt des äußersten Leids menschlich zu bleiben. Ja. Kolbe, der sich freiwillig für einen fremden Familienvater in den Hungerbunker begab, verkörperte eine Liebe, die über das Vorstellbare hinausgeht. Seine Worte und Gebete in den letzten Tagen seines Lebens waren nicht Klage, sondern Trost für andere Gefangene, für die Menschheit. Bonhoeffer entwickelte eine radikale theologische Perspektive. Gott ist kein distanzierter Herrscher, sondern einer, der mit den Leidenden leidet. Zitat, nur der leidende Gott kann helfen. Zitat Ende, schrieb er aus seiner Gefängniszelle heraus. Er lebte und starb mit der Überzeugung, dass Glaube keine abstrakten Dogmen sind, sondern gelebte Solidarität. Beide sahen den Tod nicht als Ende, sondern als Übergang. Sie kannten keine Angst vor dem Nichts, sondern eine tiefe innere Gelassenheit, die aus einem bedingungslosen Glauben erwuchs. Was uns diese Zeugnisse lehren, ist fundamentaler als jede theologische Abhandlung. Menschlichkeit überwindet Unmenschlichkeit. Liebe triumphiert über Hass. Und selbst in den dunkelsten Momenten können wir Licht und Sinn finden mit freundlichen Grüßen.
Also Dietrich Bonhoeffer einmal ist deshalb auch interessant, weil wir ihn durchaus auch als Heiligen verehren können. Er ist das Martyrium gestorben. Papst Franziskus hat ja von den 21 libyschen Märtyrern, die da am Strand eben hingerichtet worden sind, ihr Blut sollte Richtung Europa, Richtung christliches Europa fließen. Da war sogar einer dabei, der nicht getauft war, der aber dann eben mit den anderen in den Tod gegangen sind. Die 20 waren Kopten und wir haben die in unserem katholischen Heiligenkalender. Dietrich Bonhoeffer hatte eine große Christozentrik. Und mich beeindruckt bei ihm zwei Dinge. Das eine ist, dass er ja schon in den Vereinigten Staaten war, dann aber zurückgekommen ist, im Wissen darum, dass es ihm ans Leben gehen wird. Und das zweite ist dann eben diese Gelassenheit, die sich in seinem Text von guten Mächten wunderbar geborgen ausdrückt. Meine Verwandten haben sich das gewünscht, meine Mutter, meine Tante, beim Begräbnis meines Vaters, ja, was mich sehr gefreut hat und gerührt hat, erwarten wir getrost, was kommen mag. Nicht? Also diese Perspektive auf die Ewigkeit, ganz wichtig. Also Dietrich Bonhoeffer parallel zu setzen mit Pater Maximilian Maria Kolbe, das ist wirklich legitim. Der Pater Maximilian Maria Kolbe hatte eine unglaubliche Liebe zur Immaculata. Ich begegne ihm sehr oft, weil ich in Rom, der Palast der Kongregation, wie das heißt, Palazzo della Propaganda, heute heißt es Evangelisierung, wo mein Chef Kardinal Tagle ist und die Generalsekretariate der päpstlichen Missionswerke. Gleich daneben ist die Kirche San Andrea delle Fratte und dort ist die Immaculata von der wunderbaren Medaille dem Juden Ratisbon erschienen im 19. Jahrhundert. Und dort an diesem Altar, wo die Mutter Gottes, die Unbefleckte, ja, dort hat Maximilian Maria Kolbe seine Primizmesse gefeiert. Und dort bin ich immer, wenn ich in Rom bin, bevor ich zu meinen Chefs gehe, bete ich immer bei der Immaculata. Dann das Gebäude ist dann 30 Meter daneben auf der anderen Straßenseite. Also Maximilian Maria Kolbe hatte diese Liebe zur Unbefleckten. Und die hat ihn dann zu einer Tat eben jetzt auch motiviert und gestärkt, die nicht nur darin besteht, dass er freiwillig jetzt eben für einen anderen in den qualvollen Tod des Hungerbunkers gegangen ist, sondern dass er dort ja im Hungerbunker auch gewirkt hat, dass diese Menschen, die mit ihm da umgebracht worden sind, in einer Art von Versöhnung jetzt eben sterben. Also da ist nicht Geschrei und Hass aus diesem Hungerbunker gekommen, sondern die haben Lieder zur Ehre Gottes gesungen, wird berichtet. Also und er selbst wurde dann als letzter durch die Giftspritze hingerichtet. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass man letztlich heilig nicht aus eigenem werden kann, sondern dazu braucht es eine große Gnade, eine Präsenz jetzt eben, die dem Maximilian Maria Kolbe sicher jetzt eben die unbefleckte Empfängnis geschenkt hatte.
Dietrich Bonhoeffer war ja Theologe, evangelischer Pfarrer. Er steht für das, was man die bekennende Kirche nennt, im Untergrund. Hat sie sich ja auch einer Widerstandsgruppe angeschlossen und wird dann hingerichtet im Konzentrationslager Flossenbürg am 9. April 1945, praktisch ein Monat vor Kriegsende. Der evangelische Ratsvorsitzende, der ehemalige evangelische oder einzige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bischof Wolfgang Huber, nannte Bonhoeffer einen evangelischen Heiligen. Schöne Formulierung für alle Evangelischen, die jetzt hier zuschauen. Es gibt ja bei uns dieses Martyrium des Blutes, sehr wichtig in der Ökumene.
Also Martin Luther und die Reformatoren hatten Angst vor dem Begriff Heiligung, ja, weil sie meinten, das ist ein selbstisches Tun, dass ich eben jetzt ökonomisch mit der Gnade so wirtschafte über die Sakramente, dass ich mir selbst jetzt eben die Heiligkeit gleichsam schenke. Das waren die Ängste aus der damaligen Zeit verständlich. Aber Heiligung ist etwas, das nicht geschieht, weil ich selbst mir etwas gebe, sondern weil ich mitarbeite mit der Gnade Gottes. Und da können Evangelische auch mit. Kardinal Meissner hat einmal gesagt, die Allerheiligenlitanei ist eine Christuslitanei, weil wir da jetzt eben die Menschen nennen, in denen Christus sich durch ihre Mitarbeit ausreifen konnte in der jeweiligen Zeit und so. Also das ist eben sehr schön, dass der Begriff heilig dann auch verwendet wird von einem evangelischen Bischof für einen, der wirklich auch nach unserem katholischen, und wir teilen ja die Verehrung der Heiligen, teilen wir mit den altorientalischen Kirchen, mit den orthodoxen Kirchen nicht. Und für uns sind Heilige aber nicht nur Vorbilder, ja, das ist oft ein Defizit im protestantischen Raum, sondern für uns sind sie auch Fürsprecher, weil wir glauben, dass es eine Solidarität gibt untereinander zwischen der pilgernden Kirche hier auf Erden. Wir beten für die armen Seelen, für die Verstorbenen und aber zugleich auch die bei Gott vollendet sind und die wollen, dass auch wir diese Vollendung erleben, sind unsere Fürsprecher bei Gott. Aber es spricht wirklich nichts dagegen, dass auch wir Katholiken, also den Dietrich Bonhoeffer nicht nur verehren, sondern dass wir ihm sagen, bitte, also hilf mir, Maximilian Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, helft mir so mutig zu sein, so für den Glauben einzustehen, wie ihr das getan habt.
Pater Karl, dir vielen herzlichen Dank für dieses konfessionsverbindende Ende bei dem Thema über die Heiligen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und um den Segen.
Lasset uns mit allen Engeln und Heiligen zu unserem himmlischen Vater beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott und helfe euch, heilig zu werden. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Nochmal herzlichen Dank, Pater Karl, für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften, für Ihr Interesse an dieser Sendung, fürs Einschalten. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache Gottesmutter Maria und aller Heiligen. Frieden für die ganze Welt.